Willkommen bei der Bestseller Code, dem Podcast von Nummer 1 Spiegel Bestseller Autorin Beate Balz und dem mehrfachen Spiegel Bestseller Autor und Ghostwriter Jan Bargfrede.
Der Podcast für alle, die ein eigenes Sachbuch schreiben und damit mehr erreichen wollen.
Sichtbarkeit als Experte, neue Kunden und eine Botschaft, die Menschen erreicht.
Hier gibt es Klartext, viel Know-how und echtes Insiderwissen aus erster Hand.
So, Beate, da sind wir wieder. Und wie immer fangen wir mit einer Frage an. Und zwar diesmal mit einem ganzen Blumenstrauß an Fragen. Das Thema Buch, Buchhandel, Verlag, Autor sein, Autorin sein und so weiter ist ja wie jedes anständige Expertenthema nichts ohne ein paar Klugscheißerwörter, Fachbegriffe. Daran erkennt man ja häufig tatsächlich schon das Expertenthema. Und da gibt es welche, die einem immer wieder begegnen, die einem vielleicht auch mal um die Ohren fliegen. Und wo ich natürlich, wenn ich mit einem Verlag spreche, hinterher mich auch nicht demaskieren möchte, dass ich keinen blassen Schimmer von der Sache habe. Deswegen wollen wir heute ein paar der Begriffe durchgehen und auch immer mal gucken, was kann dieses oder jenes Element vielleicht für mich und mein Buch tun? Also wie kann ich es schlau nutzen? Und das Erste, was wir auch immer wieder verwenden, ohne vielleicht je genau gesagt zu haben, was es ist, ist das berühmte Exposé.
Exakt.
Was ist denn das? Eigentlich ganz genau.
Das Exposé kann man im Prinzip mit einem Wort übersetzen, nämlich das Verkaufsdokument deiner Buchidee.
Werbeflyer.
Ja, genau so. Also ich meine, man kennt es ja vom Immobilienhandel, kennt man es ja, ne? Also dann, wenn man sich jetzt ein Grundstück kaufen möchte oder irgendeine Immobilie, da hat man es ja überall immer zu sehen, ne? Diese Immobilien-Exposés, wo dann alles drinsteht, drei Zimmer, die Etage, Baujahr sowieso und so weiter. Und letztendlich ist das ja beim Buch ähnlich. Du musst halt dich damit bewerben bei den Verlagen. Und du musst da drin genau schreiben, worüber willst du denn überhaupt schreiben? Welches Problem löst du? Wer ist deine Zielgruppe? Wer bist du? Und wie gedenkst du, dieses Buch zu verkaufen? Also dann damit bewirbst du dich sozusagen bei den Verlagen und musst die sofort damit überzeugen. Ja, von
Ja,
deiner
und
Idee.
wenn
Ja.
ich nochmal die Metapher vom Exposé zum Haus nehme, dann darf ich ja auch durchaus ein bisschen Maklerprosa nutzen für mein Buch, ne, was ich jetzt als Buch als Haus verkaufen möchte sozusagen. Und sage dann so Sachen, ne, ich sage nicht gute Verkehrsanbindung, wenn ich an einer achtspurigen Autobahn das Haus verkaufen möchte, sondern ich überlege mir dann, wie ich bei meinem Buch tatsächlich auch ein bisschen auf die Sahne haue, ne? Und das ist auch völlig okay, weil dieses Exposé die ganz große erste Aufmerksamkeit des Verlags bekommt, ne?
Genau. Ja,
Genau.
und es sind immer so in der Regel, also naja, mindestens 3 Seiten sind es schon meistens, ne? Also A4-Seiten, oftmals ein paar mehr. Bei mir sind es immer ein paar mehr, weil ich es optisch anders darstelle. Also ich unterteile halt viel mehr und habe dann immer kleinere Begriffe, dass man halt auch schnell wirklich hinguckt, dass der Lektor ja schnell erfasst, worum geht das, ja.
Sich
Und
auch die Häppchen nehmen kann, die ihn interessieren, ne? So,
ja,
wonach er entscheidet. Das finde ich auch ganz
genau.
schlau.
Deshalb
Genau.
mach ich's ja zum Beispiel bei meinen Exposés auch so, dass ich da ganz dreist wirklich hinschreibe, hier ist der Elevator Pitch, das ist mein USP und so, damit die sofort auf einen Blick sehen, ah, okay, ja, und nicht erst in dem Blog lesen, worum geht's und ach so, jetzt hier schreiben sie darüber, weil wir haben ja in einer anderen Folge ja schon gelernt, dass die immer halt nur so ein Lektor, nur 2 Minuten oder sowas auf so ein Manuskript, was nicht angefordert, sondern unaufgefordert eingereicht wird, guckt. So.
Ich stelle mir das immer vor wie bei Dennis Scheck, der hat doch so eine Literatursendung in der ARD, kommt immer zu nachtschlafender Zeit und dann schaut er sich immer, ich glaube, die Spiegel-Bestsellerliste der Woche an
Okay,
oder des
da
Monats.
schlafe ich schon, kann ich nicht
Ja, genau.
mitreden.
Ja, pass auf, deswegen erkläre ich sie ja.
Also.
Und dann hat er immer die Bücher auch da. Und dann nimmt er so eins und sagt, keine Ahnung, Lieschen Müller hat ihr neues Buch geschrieben. Dieses Buch ist eine Offenbarung. Wunderbar. Und dann legt er das auf den guten Stapel, so die guten ins Töpfchen, ne?
Töpfchen, ja.
Und dann hat er welche, keine Ahnung, Max Mustermanns neues Buch ist grausam zu lesen. Mein Tipp, lassen Sie die Finger. Und dann legt er das auf so ein kleines Förderband. Und dieses Förderband geht dann so tacker, 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 tacker weiter, leicht bergab. Und dann klatscht das Buch in die Tonne.
Oh
Und er nimmt
nein.
sich auch für jedes Buch nur 1, 2 Minuten. Und ungefähr so stelle ich mir
Oh.
vor, wie das im Verlag läuft. So, das ist eine
Ja.
Offenbarung. So, und das ist eine gruselig. Taka,
Das ist ja echt stark.
taka,
Siehst du, kenne ich gar nicht. Ich kenne das
taka,
literarische Quartett noch früher, ne, aber so also die andere Sendung, da
taka.
schlafe ich, glaube ich, schon.
Dennis Scheck.
Dennis Scheck, interessant. Ja. Also ein
Nächstes
Exposé
Stichwort.
kann man.
Halt, 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 wir haben keine Zeit.
Ja.
Nächstes
Ja.
Stichwort.
Ja. Ich wollte ja nur abschließend
Frontlist,
sagen.
Frontlist und
Frontlist.
Backlist.
Ja. Genau. Das hat man vielleicht so noch nicht gehört, aber im Verlag arbeiten die damit. Frontlist sind im Prinzip die ganzen neuen Bücher einer Saison. Ne? Man hat ja Frühjahrssaison, Herbstsaison, so wie die Messen sind. Und da überlegt eben der Verlag immer, wo stecken sie welches Marketingbudget rein. Und also da geht es dann wirklich nur um Sichtbarkeit, Bestsellerchancen und so weiter. Das ist so die Frontlist, also die neuen Titel. Und Backlist sind die ganzen älteren Titel, die schon länger am Markt sind, die dann so still weiterlaufen und die im Prinzip das eigentliche Geld des Verlages ausmachen. Also das, wenn man so sagen kann, das eine ist die Sichtbarkeit und die Backlist ist quasi die Kasse des, ja,
Ah.
das eine ist das Schaufenster und Backlist ist die Kasse des
Okay.
Verlages. Ja, und die natürlich sind die Verlage eher, oder kannst du ja auch, ne, mit Longseller dann, ne? Also die Verlage sind immer dann eher drauf aus, so ein Longseller, also der länger läuft, also in der Backlist erscheint,
Ja.
als jetzt so ein Bestseller, der nur in der Frontlist
Das sind dann
erscheint.
Bücher, ne? Die haben, um es auch mal mit Zahlen zu hinterlegen, teilweise, wenn es so ein normales Buch ist, wahrscheinlich 50, 70, 80 Verkäufe im Monat noch, ne? Aber das summiert sich halt auf. Für den Verlag ist das
Genau.
interessant. Ich unterstelle ja immer, wenn ein Verlag wählen kann, ob er einen Spiegel-Bestseller hat, der sich in der ersten Woche 1.000 Mal verkauft und dann nie wieder. Oder ein Longseller, der sich 100 Mal im Monat verkauft, aber das für 10 Jahre, ne? Dann kannst du ja ausrechnen. Die sind nicht so scharf auf den Spiegel-Bestseller-Aufkleber, dass die sagen würden, ach nö, dann nehmen wir unsere Unternehmensbilanz, stellen wir zurück, ne? Die sind
Ja.
da, die gucken genau auf die Mark, was besser ist. Die wissen schon, der Spiegel-Bestseller ist nochmal ein Verkaufsargument, funktioniert nochmal ein bisschen besser, hilft. Aber am Ende des Tages zählt, wie viel von den Dingern wurden pro Monat, pro Jahr, pro 10 Jahre, was manchmal die Laufzeit eines Buches ist, tatsächlich verkauft. Es gibt ja Bücher, die laufen noch viel länger, ne? Also hier so die Superklassiker der Sachbuchszene.
Das stimmt, genau. Und das ist die Backlist, ja.
Kommen wir mal zu einem Thema, was mich interessiert. Vorschuss.
Ja, das ist immer eine nette Sache, wenn man den bekommt, als Erstlingsautor nicht immer gegeben. Das ist halt das Geld, wenn du einen Vertrag abschließt und halt einen Vorschuss auf deine Tantiemen, das klären wir auch gleich noch, was das ist, bekommst, also sprich eine Anzahlung. Ja, und je nachdem, wenn man neu ist, wie gesagt, kann man entweder gar nichts bekommen oder nur einen kleinen Teil. Ist man schon etabliert als Autor und oder womöglich halt schon wirklich erfolgreich, kriegt man natürlich mehr, weil der Verlag ja dann auch schon weiß, das verkauft sich. Und das ist auch, was man da wissen muss, ist dass es jetzt nicht einfach nur so eine nette Zahlung ist, sondern dass das eine Anzahlung ist. Also sprich, du verdienst erst Geld, dann danach, wenn, sag ich mal, du dieses Geld erwirtschaftet hast.
Ja.
Also sprich, du wenn die jetzt nur 2000 Bücher kaufen, verkaufen, der Verlag, und du aber schon eine Anzahlung von 10.000 Euro bekommen hast, wirst du erstmal kein Geld verdienen. Die holen sich das nicht zurück, das schon. Also du musst da jetzt nicht wieder was zurückzahlen, kenne ich jedenfalls nicht so. Aber du kriegst halt erst dann Tantiemen, wenn die so viel Geld reingeholt haben, dass du danach dann wieder beteiligt bist. Also es ist ein Vorschuss sozusagen auf die
Genau.
späteren Einnahmen.
Ist beim ersten Buch tatsächlich auch mir nicht bekannt, dass das so ist. Ist aber ganz spannend. Es ist natürlich etwas, was man verhandelt beim Vertrag, ne? Zu Vertragsverhandlungen sollten wir jetzt nicht zu sehr ausholen, glaube ich. Das sind drei eigene Podcast-Folgen. Aber so
Genau.
grundsätzlich mal geht es ja bei den Verhandlungen irgendwie immer darum, du möchtest dein Buch beim Verlag platzieren und der Verlag möchte ein Buch produzieren, was ich so oft verkaufe, dass die Cash machen damit. Dann drucken sie das Zeug erstmal, setzen einen Lektor dran, einen Grafiker dran, setzen jemanden dran, der Amazon kann, der das irgendwo in den Shop stellt und so weiter und so fort. Produzieren Kosten, Kosten, Kosten und dadurch entsteht ein Risiko. Wenn die nicht genug Bücher verkaufen, dass die Kohle wieder reinkommt, blöd, ne? Und deswegen, wenn du jetzt ankommst und sagst, ich hätte aber unbedingt gerne noch 5.000 Euro Vorschuss, das hat die Frau Balz im Podcast letzte Woche gesagt, dann rechnen die intern, oh, unser Risiko steigt. Wir haben 25.000 Euro für den Druck von den paar tausend Büchern, jetzt will die noch oder der noch 5.000 Euro dazu, sind wir schon bei 30.000, die wir reinholen müssen. So, und deswegen vorsichtig vielleicht ein bisschen mit solchen Forderungen. Zum Beispiel, ich kann sagen, beim ersten Buch wurde das damals so verhandelt, dass wir das sogar das Angebot gaben, Vorschuss zu machen. Und wir gesagt haben, nee, lass mal, steckt euch den mal schön warm weg fürs Erste. Den holen wir uns später. Und dafür haben wir vielleicht ein bisschen mehr Beinfreiheit bei anderen Verhandlungsthemen. Zum Beispiel, wer macht wie viel Marketing, welchen dürfen wir den Titel vielleicht zurückholen und so Kleinigkeiten. Da kann man dann andere Sachen verhandeln, die vielleicht auch spannend sind. Zum Beispiel kann man ja auch verhandeln über Tantiemen, oder? Oder lieber nicht? Oder doch? Oder wer?
Doch, auf alle Fälle. Also Tantiemen, nur mal zur Erklärung, deshalb sind wir ja heute hier, ist der prozentuale Anteil pro verkauftem Buch, den man als Autor bekommt. Ja, man hat ja also immer vom Netto-Verkaufspreis in der Regel, auch da gibt es noch Unterschiede, das können wir in einer anderen Podcast-Folge mal erklären, weshalb ich wegen einem anderen Wort, das mich sozusagen das 14.000 Euro gekostet hat, das sprechen wir dann mal, aber bei Tantiemen ist das wirklich so, dass man als Autor ja anteilig eben am Verkauf beteiligt wird. Meistens deutlich weniger, als man vielleicht vermutet. Also so in der Regel, naja,
Ist
liegt
mir auch
man so bei,
aufgefallen.
ja, ne, bei 5 bis maximal so 10%. Wenn man ganz gut ist, schafft man es vielleicht auf 11, 12%, was eher ungewöhnlich ist. Aber auch da ist wieder Verhandlungsmasse angesagt. Und da, also ich habe es in meinen Verträgen auch so geregelt, dass ich Staffelung eingefordert habe, dass man je nach verkauften Büchern, also die ersten 4.000 Bücher, den und den Prozentsatz, danach die so, ne, dass man dann sich so nach oben staffelt sozusagen. Und das, ja. Aber wenn man sich das mal so ausrechnet, wenn so ein Buch jetzt 20 Euro kostet, dann kriegt man da vielleicht bloß so 1 bis 2 Euro pro Exemplar, wenn es hochkommt.
Naja, aber diese Staffelung ist, kann man auch wieder verstehen, wenn man von dieser Risikokomponente weiß. Ne? Der Verlag sagt, wenn wir mal, keine Ahnung, 3000 Bücher verkauft haben, sind wir auch ein bisschen relaxter mit dem Risiko. Dann können wir der Balz statt 6% auch 7 geben. Ne? Dann sind wir wieder schick. Dann ist sie vielleicht auch motiviert, die nächsten 1000 zu
Genau,
verbimmeln.
ja.
Genau.
Ja, genau, so
Ja,
sieht's.
so funktioniert das. Tantiemen übrigens bei Publikumsverlagen, ne? Bei den großkupferten Verlagen, da ist das so mit 6, 8%. Die nehmen dafür auch dieses ganze Risiko, inklusive dieser Riesenaufgabe, Drucklayout, was weiß ich, ne? Lektorat, Korrektorat, das Ganze, was wir gleich noch machen, das kostet ja alles Geld. Und es gibt andersrum Dienstleisterverlage, wo du dich so ein bisschen unter das Dach des Verlags einkaufst oder wo du sogar deinen eigenen Verlag gründest, da läuft das nochmal anders. Da sind die Tantiemen teilweise deutlich höher, deutlich eher sexy für dich als Autor, aber dafür hast du andere Nachteile, ne? Also es ist immer ein Abwägen. Du hast manchmal nicht das tolle Renommee, weil du dann in deinem eigenen Verlag, im Jan-Bargfrede-Verlag, dein Buch gründen würdest, den es nicht gibt, ne?
Was
Und
natürlich auch nicht
dann
schlecht sein kann, ne?
weiß. Natürlich auch toll, aber der hat dieser Verlag, den kennt dann keine Sau und der hat nur ein Buch. Also das muss man ja auch überlegen, ob das das Richtige ist. Man kann aber so einen Verlag auch wieder zu einer coolen Marke machen. Ne?
Auf alle Fälle.
So. Also sowas geht alles auch und dann sind die Tantiemen wieder andere. Dafür habe ich ein bisschen weniger Renommee. Also irgendwo einen Preis zahlt man, um nicht zu sagen, einen Tod muss man sterben. Immer bei diesen Sachen. Ist immer abwägen.
Ja, logisch, genau.
So, jetzt halte ich die Klappe. Stichwort Klappentext.
Kannst du
Was
gar
ist das?
nicht.
Kann ich gar nicht, aber ich
Ja,
wollte eine lustige Überleitung zum Thema Klappentext machen.
Klappentext habe ich immer völlig am Anfang wirklich völlig falsch verstanden, weil Ich dachte immer, es gibt ja bei den Paperback, also mit Softcover, bei den Büchern hat man ja oftmals diese Klappen, die nach innen so, ne? Diese halben Dinger,
Genau.
die da nach innen geklappt sind, deshalb heißen sie ja Klappen. Und dass dann auf der, gerade auf der ersten Innenseite steht ja immer so ein kleiner Text. Hinten bei der Klappe steht ja meistens so ein Autorenprofil. So, das dachte ich immer, ist nur der Klappentext. Aber der Klappentext wird noch viel mehr verwendet, kommt eigentlich ursprünglich daher, dass ja so ein Hardcover-Buch früher bis vor kurzem immer so ein Schutzumschlag noch hatte. Und dass das geschützt ist, ne? Dieses
Haben
extra
Sie manchmal immer
Papier.
noch? Haben Sie manchmal immer
Ja,
noch?
aber also eigentlich
Passen die
dürfen.
Verlage, weil es richtig teuer.
Also, ich habe die Aussage jetzt wirklich von zwei Verlagen, dass die sagen, gibt es nicht mehr, weil wegen Umwelt und so weiter haben sie wohl alle beschlossen, soll es so nicht mehr geben. Also, na gut, ein paar Bücher gibt es immer, aber wahrscheinlich muss man explizit das sagen oder so. Aber generell eigentlich gibt es das nicht mehr. Aber auf diesem Schutzumschlag, da stand ja dann hinten das immer drauf. Also, und da haben die das so gelassen, dass dann dass auf sozusagen die Rückseite vom Buch, der hintere Buchdeckel sozusagen, dass das der Klappentext dann ist, der Verkaufstext. Also
Ja.
im Prinzip wird es so abgewandelt, der Klappentext ist nichts anderes als der Verkaufstext des Buches. Also dieses, dass wenn man das Buch umdreht, die Rückseite sozusagen, das ist auch der Klappentext. Der soll eben Aufmerksamkeit erzeugen und naja, verkaufen halt. Ne? Das ja, wie soll man sagen, ist ja nicht ein Inhaltsverzeichnis, sondern ist eigentlich wirklich das Verkaufsargument.
Naja,
Ja.
ist eigentlich der erste Zugriff für den Leser. What's in it for me? Ne? Das kann er damit
Genau.
machen. Und so
Genau.
würde ich den auch immer denken. Ich habe manchmal Kunden da, die bei mir ein Buch schreiben. Das ist manchmal sogar auch später im Prozess, wenn wir das schon ausarbeiten noch. Dann sage ich, und bist du dir jetzt schon ein bisschen sicherer, ne, was das Buch denn werden soll? Und dann geht's los. So, tiefes Luft holen. Ja, und dann, ne, so, dann erzählen die und machen und tun, vor allem bei Neuanfragen für Buchbegleitung ist das häufig so. Und dann, wenn man es ganz hart sieht, muss man sagen, je länger dieser Moment jetzt dauert, damit jemand erklärt, egal mir, einem Verlag, einem Leser, whatever, worum es in dem Buch gehen soll, je länger das dauert, umso schlechter ist die ganze Sache bisher durchdacht. Also dieser blöde alte Satz, ne, wenn du es einem Fünfjährigen nicht erklären kannst, hast du es nicht richtig verstanden. Den würde ich dann sogar noch zuspitzen, wenn du es nicht auf den Klappentext deines Buches so schreiben kannst, dass den Leuten das Portemonnaie aus der Tasche springt, die dieses Problem haben, dann ist es noch nicht fertig durchdacht. Und dann fang nicht an zu schreiben, vor allem. Also du musst erstmal diesen mini druckbaren Pitch fertig haben. Und dann
Genau.
geht der Spaß los, vorher nicht. Viele
Genau,
denken, ja,
also.
beim Schreiben wird mir schon einfallen. Ne? So nach dem Motto, wie ich immer Podcasts mache, woher soll ich wissen, was ich sage, bevor ich was ich meine, bevor ich höre, was ich rede? Ne? So, so nicht.
So nicht, genau. Also kann man nur zusammenfassen, Klappentext ist der Verkaufstext und ist zum Beispiel bei Online ist es die Beschreibung neben dem Buch,
Genau.
also neben dem, ne, wenn man dann um Titel, Untertitel ist das der Text, der dann
Titelbeschreibung.
dasteht, ne?
Genau.
Genau.
Lektorat und Korrektorat haben wir hier noch aus unserer Community gehört. Sollten wir mal erklären.
Ja, genau. Also Lektorat ist natürlich, also so ein Lektor arbeitet am Inhalt, ne, dann stellt sich die Fragen, guckt so die Struktur an, die baut die Dramaturgie auf. Also selbst bei einem Sachbuch muss ja auch ein roter Faden sein und guckt immer, ist das Buch nachvollziehbar, ist das verständlich für den Leser? Also ist die ganze Struktur, macht so der Lektor. Und das Korrektorat ist, wie man es ja sich schon denken kann, korrigiert die Rechtschreibung, Grammatik, Tippfehler und so weiter. Also da wird dann, wenn dann das Buch sozusagen fertig ist, also während der Lektor ja vorher schon aktiv wird und im ganzen Prozess ist, also mit dabei ist, ist das Korrektorat wird natürlich dann, wenn der fertige Text da ist, dann halt drüber gelesen und geguckt, dass alles möglichst ohne Rechtschreibfehler und ohne grammatikalische
Das finde
Fehler
ich immer
und so
total
weiter.
toll, ne? Weil also es gibt ja Menschen, das ist mir komplett fern, 180 Grad gedreht zu dem, wie mein Gehirn funktioniert, die so Doppellücken finden oder hier Bindestrich statt Gedanken oder wieder, keine Ahnung, ich kann die beiden schon nicht auseinanderhalten. Und was weiß ich hier, da ist zweimal und im Satz und so, ne? Man hat ja ein Sprachgefühl dafür, aber irgendwie so wirklich die kleinsten Kleinigkeiten finden und sich dann noch überlegen, ne, wie wird das Wort getrennt, damit das auf der Seite schön aussieht. Und weißt du, guck, das ist Also das ist wirklich verrückt. Und was man vielleicht noch zwei interessante Impulse so aus dieser Woche tatsächlich, aus der Arbeit mit meinen Kunden. Das eine ist, dass mir einer erzählt hat, das Lektorat und das Korrektorat findet auch nicht alles, interessanterweise. Also Lektorat vor allem nicht. Natürlich, du hast ein Fachlektorat meistens bei den Verlagen. Wenn du jetzt in den Wirtschaftsverlag gehst, hast du ein Fachlektorat. Aber die können sich ja auch nicht mit allem für dein Thema auskennen. Logisch. Ja, also du hast dann irgendwie einen Wirtschaftsverlag, da hast du Wirtschaftslektoren, aber die kennen sich vielleicht mit deinem speziellen Thema Aktienhebelprodukte im, ne, so. Sowieso kennen die sich am Ende nicht aus. Deswegen musst du immer noch natürlich sehr genau selber prüfen, dass du die Sachen drin hast, dass du richtig zitierst, dass du nicht irgendwo anders klaust, hier nicht den zu Gutenberg machst, ne, und aus Versehen mal drei Zeilen woanders bewundernd leist oder so. Da musst du schon noch selber drauf gucken. Alles können die auch nicht machen. Und der hat mir wirklich ein explizites Beispiel gezeigt, wo in einem veröffentlichten Buch bei einem sehr, sehr guten Verlag ein eklatanter inhaltlicher Fehler war. Und der ist leider durchgelaufen. Also Vorsicht, ne? Das Lektorat hilft dir. Aber ne? Trauschau wem? Die können halt auch nicht alles wissen. Ist natürlich. Die sind Menschen, das sind genau wie wir. Und zusammen klappt es vielleicht, dass man coolen Inhalt dahin packt. Ne?
Naja, und die gucken
Ja.
halt auch eher so auf die Struktur und ist das alles nachvollziehbar? Ist das dramaturgisch halt gut aufgebaut? Ne, rote Faden und für ihn nicht
Kohärenz,
so
ne? So,
sehr,
ich habe jetzt
ja.
gerade gesagt, zwei Sachen habe ich gelernt diese Woche und habe jetzt eine erzählt, ne? So, das wäre jetzt ein Kohärenzbeispiel. Ist auch ein kleiner Gag, es gab nur die eine Geschichte diese Woche. Aber das ist halt sowas, worauf die dann eher achten können, ne? Sagt der vorne drei und macht hinten vier, ne? Das ist tatsächlich so ein schönes Beispiel. Die gucken eher auf Kohärenz und so ein Zeug. Da sind die aber auch super drin, ne?
Das stimmt.
Genau. Nächster Begriff. Was haben wir denn noch so am Start? Buchsatz und Layout.
Layout ist ja im Prinzip der übergeordnete Begriff, ne? Also das ist das, wie soll man sagen, gesamte visuelle Konzept des Buches, wie Schriften, Kapitelgestaltung, was haben wir noch, die ganzen Abstände und so weiter. Wenn jetzt Fotos mit drin sind, wo müssen die hin? Welche Blöcke wo? Hat man irgendwelche Infokästen und so weiter? Also das ist das Layout, das Design des Buches
Cover und
und
so
der
auch? Cover?
auch, genau, klar, gehört ja auch mit dazu. Und Buchsatz ist eher die technische Umsetzung. Da hat man dann wirklich die genauen Abstände, also so und so viel Millimeter, Zentimeter muss jetzt da irgendwo was eingerückt sein, damit es da nicht zu dicht am, ja, wenn es dann gefalzt wird, dass der Text da nicht in dem Kniff drin ist, sage ich jetzt
Genau.
mal, ne? Und solche Sachen immer so, also die Seitenränder und Umbrüche und so, das ist eher Buchsatz, was natürlich auch immer gerade bei Self-Publishern, die jetzt da irgendwo mit KDP oder so arbeiten, das muss man einfach können und wissen, weil das sieht sonst Mist aus dann, ne, im
Das ist
Fertigen.
richtig, richtig wichtig, ne? Es gibt ja durchaus die legitime Idee, sowas selber zu machen oder so einen Dienstleisterverlag zu suchen. Aber da sollte man auch drauf aufpassen. Ich finde, um das zu verstehen, muss man mal ja, oder mal, ich weiß nicht, ob man in einen Buchladen überhaupt gehen kann, ob die da solche Sachen haben, so schlimme Sachen, aber man sich vielleicht mal ein
Ähnlich.
paar KDP-Bücher besorgen und dann mal drauf achten. Was macht das für einen Unterschied, ob das Papier weiß oder cremefarben ist? Weißes Papier, finde ich, sieht immer nicht so schön aus. Auf Deutsch, ne? Wir sprechen ja manchmal auch über, wie schreibe ich Deutsch? Also immer nicht ist nie so. Weiß sieht nie so schön aus.
Er ist angenehmer, wenn man so ein cremefarbenes Ding hat, ne, für
Cremefarben
die
ist
Augen,
schöner.
weil
Du hast
der
nach
macht
acht
recht.
Seiten noch Lust, weil die Augen nicht so ermüden. Und das andere, was ich total schlimm finde immer bei diesen Self-Publishing-Dingern, ist, die haben dann nicht genug Abstand zur Seite. Und es gibt nichts, was den Bucheindruck so schnell versauen kann, finde ich, wie das, wenn du so knapp an die Seite schreibst, weil du sagst, ach, dann muss ich 10 Seiten weniger drucken, das kostet 7 Cent weniger, zack, bin ich schon auf der Gewinnerstraße, ne? Ja, nichts davon ist wahr. Das Buch wird einfach krass devaluiert. Das sieht richtig viel schlimmer aus.
Und ist auch viel anstrengender zu lesen.
Ja,
So, dann, ne?
genau. Also bei sowas drauf achten und auch wenn man einen Dienstleisterverlag hat, mit dem zu sprechen und zu sagen, ich möchte das schön haben. Bitte suchen Sie cremefarbenes Papier aus. Bitte vielleicht sogar, das ist auch ein ganz guter Tipp, mache ich die Bücher Print on Demand, also KDP bei Amazon. Und wenn ich die aber hier so bei mir im Büro rausgebe an Kunden, wenn die sagen, können Sie mir nicht mal Ihren neuen Spiegel-Bestseller signieren, der aber bei KDP veröffentlicht wurde, dann hole ich mir vielleicht nicht die Taschenbuchdinger von KDP, die Autorenexemplare, die ich mir schicken lassen kann, sondern gehe noch mal zur kleinen Druckerei meines Vertrauens, das darf man nämlich, und drucke das noch mal in schön, vielleicht als Hardcover mit so einem Prägedruck auf dem Cover und so. Und dann gebe ich den Leuten das und dann sagen die, oh, das hätte ich gar nicht gedacht. Als ich das bei Amazon gesehen habe, sah das gar nicht so schön aus. Aber vielen Dank. Ne? Und dann denkst du so, ja,
Das ist
für
der
die.
Vorteil auch, wenn man dann mit Dienstleisterverlagen zusammenarbeitet, also mit einigen,
Mit
dass
einigen.
die so, ne, mit einigen, dass die
Manche machen
solche,
das, manche nicht. Manche können das,
genau,
manche nicht.
richtig.
Ne? Da kann man uns ja auch mal anhauen, wen wir da empfehlen.
Da haben
Ich
wir
hätte da
unsere
Ideen.
Connections, genau.
Schmutztitel.
Schmutztitel, ja, damit können viele überhaupt nichts anfangen.
Schmutztitel habe ich schon ganz viele gesehen. Da denke ich, meine Güte, was für ein Schmutztitel. Muss das sein?
Es ist aber, hat aber nichts mit irgendwelchen Schmuddelthemen oder so zu tun, sondern das ist, wenn man das Buch aufklappt, meistens ist es ja bei Hardcover noch viel mehr, dann hat man ja oftmals erstmal so ein buntes Blatt, sage ich mal, ne, so dieses,
Nein.
und dann, wenn man aufklappt, kommt diese Seite, wo der Titel einfach nochmal steht. Nur der Titel. Und das ist der Schmutztitel. Das, also diese erste oder zweite Seite, die fast so aussieht wie das Cover, also der Buchtitel vom Cover, bloß eben da steht nur noch der Titel und vielleicht noch unten dann der Verlag und mehr steht da nicht. Warum das nun sein wird, das ist eben einfach, das ist historisch irgendwie, habe ich mal gelesen, dass das da irgendwo, ja, warum aus dem Druckwesen da halt so ist, aber ja, das ist halt diese
Wahrscheinlich, weil man
reduzierte.
früher gab es noch diesen Schutzumschlag, nicht Schmutzumschlag,
Ja,
Schutzumschlag. Und wenn man den
Schutzumschlag.
verbummelt hat, hatte man irgendein grünes Buch.
Ja.
Und dann konnte man nochmal reingucken. Und wahrscheinlich war es früher vom Buchbinden auch noch, damit der
Ja,
Buchbinder die
genau.
richtigen Seiten in das richtige Ding gepackt hat. Kann ich mir
Das
vorstellen.
kann sein. Bei ganz alten Büchern kennt man das doch auch, dass das Cover
Immer.
manchmal so abgeht. Und dann
Ja.
hast du nur dieses Gebundene und dann, damit du dann, ich glaube wirklich jetzt ohne Quatsch,
Ja.
wo ich drüber nachdenke, und da hast du dann die erste Seite und dann, damit du weißt, wie das Buch heißt, genau das wird sein. Also der
Genau.
Schmutztitel ist dann nochmal innen bei diesem, bei dem
Genau.
eigentlichen Buch, ja. Ja, genau. Das
Also,
da.
das ist wahrscheinlich nur relevant, wenn der Verlag mit dir spricht. Ja, Sie haben 300 Seiten abgegeben. Nach Buchsatz sind es jetzt mit Schmutztitel und 7 Seiten Werbung am Ende, wo wir noch andere Bücher von Ihrer Konkurrenz reingedruckt haben. Ach, das wollten Sie nicht. Ups, das hätten Sie ja vorher sagen müssen. Sind es jetzt 312 Seiten? Dann weißt du, okay, da sind 2 Sachen schiefgegangen, aber sonst läuft die Sache.
Genau. Ja,
Und
genau.
dann haben wir noch so technische Sachen, wo wir gerade schon beim Buchbinden sind hier im Geiste. Buchrücken, Buchdeckel,
Ja,
Cover.
genau. Naja, der Buchrücken, ne, ist ja klar, ist die schmale Seite des Buches, die aber auch entscheidend ist. Das hatten wir in einer anderen Podcast-Folge ja schon, weil wenn man sich jetzt in so einer Buchhandlung das mal anguckt, da sind die ja alle einsortiert und da muss der Buchrücken, also diese schmale Seite halt schon überzeugen. Ja? Und
Genau.
weil man ja nur das sieht dann und ist im Online nun eher weniger, sieht man es ja nicht. Aber im klassischen Buchhandel, stationären Buchhandel, muss der überzeugen dann. Ne? Da
Genau.
steht dann eben der Buchtitel drauf, da steht der Autor immer drauf, da steht dann das Verlagslogo oder der Verlagsname mit drauf. Ja.
Genau. Ist auch, finde ich jetzt nicht das Killerkriterium, aber eine Sache, die man auch mal auf dem Schirm haben muss, wenn man sich seinen Titel überlegt, ne? Wie sieht
Ja.
der hinterher auf dem Buchrücken aus? Also, wie soll ich sagen? Mit Witz,
Ja.
Charme und Methode. Ne? Es sind jetzt viele Wörter, viele Buchstaben. Wird kleiner, das ist jetzt nicht das tödliche Kriterium, offensichtlich, weil dein Buch wurde ja reichlich verkauft. Aber sowas Kurzes wie machen oder so, ne? Wenn ich mein Buch so nenne,
Auch keinen
da kann
Scheiß,
ich auch keinen Scheiß, kann ich schöne, fette, dicke Buchstaben drauf machen. Sichtbar, ne? Bei uns kannst du es auch
genau.
sagen. Sichtbar, geht gut, raus aus dem Stundenlohn, wird schon
Und
kleiner, ne? Und
schwieriger, ja,
dann sich
genau.
einfach mal überlegen, wie sieht das dann bei Thalia im Regal aus? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass mein Buch auf den großen Tisch am Anfang kommt, die ist ja zumindest mal ohne geiles eigenes Buchmarketing gering, würde ich sagen. Und dann hängt es halt da mit seinem Buchrücken. Und der Buchrücken ist das, was den allerersten Eindruck Bestimmt. Also solche Sachen, die spielen auch eine Rolle, ist total witzig, spannend manchmal, worüber man nachdenken kann. Ich würde trotzdem nicht sagen, ich habe so einen geilen Titel wie Mit Witz, Charme und Methode und sage, tolle Idee, aber passt nicht so gut auf den Buchrücken. Wir machen doch Gärtnern für Dummies.
Ja,
Ne? So.
gab es übrigens schon, ja.
Ach
Nee,
so,
aber
ja, siehst du.
ja, was auch noch entscheidend
Passt auch
ist,
nicht
also
besser auf den Buchrücken.
das stimmt.
Gerade.
Aber zum Beispiel gerade, weil du mein Buch als Beispiel auch hast, wir haben zum Beispiel einen rosafarbenen Buchrücken. Ist
Ja.
ja eigentlich auch beim Gartenbuch würde man es jetzt auch nicht sofort da drauf kommen. Da würde man ja sofort eigentlich assoziieren, irgendwie was Grünes.
So.
Aber wenn du dann halt 10 grüne Bücher dazu stehen hast und dann hast du ein
Stimmt.
rosafarbenes, guckst
Ja.
du halt automatisch dahin und schon liest du auch eher den Buchtitel.
Stimmt.
Ne? Also die Farbe
Genau.
macht's auch. Ja,
Stimmt.
genau.
Sehr
Ja,
gut.
und Buchcover oder ne, in der, also Buchdeckel kommt halt auch von früher, ne, weil es ja viele Hardcover-Bücher früher gab. Und Buchdeckel ist halt das Cover, ne, wo das Buch drin eingeschlagen ist. Und na gut, wie wichtig das Cover ist, dass es ein Verkaufsargument ist, und der Eyecatcher sein muss, damit der zukünftige Leser oder der Käufer das halt auch wirklich kauft, haben wir ja nun schon in diversen Podcast-Folgen dann auch
Das stimmt.
behandelt. Ne?
Bleibt trotzdem die Wahrheit.
Ja, genau. Ja, aber
Auch
es
wenn wir
ist,
immer
also,
drüber sprechen.
das stimmt, ist super, super wichtig, ja.
Ja, ich würde sagen, ein paar Begriffe haben wir durch. Alles dreht sich immer um Verkauf und Marketing am Ende des Tages.
Yep.
Bis auf Tantiemenvorschuss und so die Sachen, die sind natürlich auch für die Autoren spannend. Und auch da geht es am Ende drum, ne? Wenn du viele Tantiemen einsammeln willst, musst du dir überlegen, mit welchem Verlag du es machst.
Ja.
Wenn du, wie soll ich sagen, relativ viele haben möchtest, musst du dir überlegen, ob der Publikumsverlag das Richtige ist, weil da gibt es 6 oder 8%. Wenn du absolut viele willst, musst du am besten selber das Zeug verkaufen, promoten, dafür sorgen, dass viele Exemplare über den Tisch gehen. Und manchmal, wenn du dann das im Eigenverlag machst oder mit einem Dienstleisterverlag und dann ein gutes Buch, Promoting machst, dann geht die Musik richtig ab. Kann auch
Das
sein.
stimmt. Ja.
Oder du sagst,
Ja,
ist
dann.
mir Wurst, ich mache eine schwarze Null mit dem Buch, ich verkaufe 2000 Stück, der Verlag steckt sich die Kohle ein, zahlt mir gar nichts, keinen Vorschuss und noch 3,80 Mark an Tantiemen. Aber in jedem Buch steht einmal, für jeden scheint sozusagen durch die Zeilen, dass ich der richtige Experte bin für irgendwas. Und dann kommen die alle und sagen, ich buche das Tagescoaching für 5.000 €. Dann sagst du dir, Vorschuss, Tantiemen. Da lache ich
Mit solchen
drüber.
Kleinigkeiten gebe ich mich nicht
Richtig.
ab, ja.
Genau, das spende ich an die Arbeiterwohlfahrt. Aber die
Genau.
richtige Kohle
Die kommt über die Umwegrendite,
an den
genau.
Verband mittelloser Autoren spende ich die.
Den gibt es leider, also ich weiß gar nicht, gibt's, aber also die mittellosen Autoren gibt es
Ja, das
leider
ist
auch.
meine Kontonummer, die gebe ich gleich durch noch
Also.
irgendwie.
Ach, schön.
Goodie.
Ja, ich glaube, haben wir wieder so ein paar dunkle Löcher
Flecken.
gestopft, beziehungsweise ein bisschen erhellt, und ich freue mich schon auf nächste Woche, zur
Ich gehe
nächsten
jetzt Bücher
Podcast-Folge.
schreiben. Was machst du?
Na, dann ich auch.
Oh.
Naja, oder ich gucke, wie man es promoten kann. Hä? Ein bisschen
Oder in den
Marketing ist immer
Garten. Du
gut.
gehst in den Garten
In den Garten,
und
ja,
planst
genau.
ein
Die
neues Buch.
Harten kommen in den Garten, genau.
Genau.
In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche.
Bis dahin. Ciao,
Bis dann.
ciao.
Ja. Tschüss.
Das hat wieder richtig Spaß gemacht. Mehr Know-how für deinen Bestseller.
Das Video zur Show findest du auch auf YouTube und Instagram unter @derBestsellercode. Abonniere uns jetzt und hinterlass uns gern eine Bewertung.
Schreib dein eigenes Buch und werde Bestseller mit der wiederholbaren Strategie des Bestseller-Codes.